Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Und darin erzählt Gerd Brendel heute vom Osmanischen Reich, das mit dem Vertrag von Sèvres vor 100 Jahren zwar sein offizielles Ende fand, in den Köpfen vieler Türkinnen und Türken aber weiterlebt.
Osmanische Herrschaft am Ende. Die Auflösung des erhabenen Staates.
Kapitel 1. Der Vertrag.
10. August 1920. Sèvres bei Versailles. In einem Ausstellungsraum der berühmten Porzellanmanufaktur warten die Vertreter der Siegermächte des Ersten Weltkriegs auf die osmanische Delegation aus Istanbul. Fast zwei Jahre waren nach dem Waffenstillstand von Mudros vergangen, der die Kämpfe zwischen dem britischen Empire und dem Osmanischen Reich beendete. Zwei Jahre Verhandlungsmarathon in Versailles und Paris.
Also es gab eben diese große Friedenskonferenz in Paris, an der nur die Alliierten beteiligt waren.
Die Historikerin Eleanor Morak.
Also die Verlierermächte haben nicht mitverhandelt.
Die Verlierermächte. Neben dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn gehörte das Osmanische Reich dazu. In der Serie Vatanim Sensin, Meine Heimat bist du, wurde die Szene für das türkische Fernsehpublikum vor ein paar Jahren nachgestellt. Die dreiköpfige Delegation aus Istanbul unterschreibt mit niedergeschlagenen Gesichtern.
Memlekete sulh getirmeye vesile olsun.
Möge meine Unterschrift Frieden bringen.
In der Filmszene wird der fromme Wunsch dem Istanbuler Diplomaten, Mediziner und Philosophen Riza Tevik in den Mund gelegt. Ein Wunsch, der sich nicht erfüllte. Der Vertrag,
also letztendlich wird immer als Totgeburt bezeichnet,
zerbrechlicher als das Porzellan, das in dem Saal ausgestellt wurde. Denn
treaties being signed by Constantinople, but also the Ankara government of the whole.
Der Vertrag wird von Konstantinopel unterschrieben, nicht Ankara. In der türkischen Fernsehserie erkennt der britische Außenminister George Curzon den Schwachpunkt. Ankara, das war die anatolische Kleinstadt, in der seit dem Frühjahr 1920 die sogenannte Große Nationalversammlung tagte. Einberufen von Mustafa Kemal, dem späteren Atatürk, quasi als Gegenregierung zum Kabinett des Sultans in Konstantinopel. Dessen Macht bestand nur noch auf dem Papier. Die Hauptstadt des Reichs, besetzt von den Siegermächten, die Provinzen im Osten und Süden, von Mekka bis Kairo, von Damaskus bis Bagdad, unter französischer und britischer Kontrolle. Izmir und die Ägäisküste, besetzt von griechischen Truppen. Der Friedensvertrag von Sèvres schreibt die Aufteilung des Riesenreichs unter den Weltkriegssiegern fest.
Das war es halt sozusagen die letzte Zuckung des Imperialismus.
Nennt die Türkologin und Historikerin Eleanor Morak das Vertragswerk.
Gestern war ein unglückseliger Tag für unser Land. Die Abgesandten der Regierung in Istanbul unterschrieben den Papierwisch von Sèvres, ohne mit der Wimper zu zucken.
Die Zeitungsschlagzeile, die da in der Fernsehserie Vatanim Sensin von einer Kinderstimme vorgelesen wird, stellt Riza Tevik und seine Kollegen als die Verräter dar, als die sie später von Atatürks Regierung gebrandmarkt wurden. Dabei blieb ihnen keine Wahl.
Und dann war die Sultansregierung 1920 natürlich in keiner Weise in der Lage, das abzulehnen. Was hätten sie denn machen sollen? Sie hatten auch selber gar keine richtige Kontrolle mehr über ihre Armee, weil die ja eigentlich schon, das was davon übrig war, eben schon im Dienste der Kemalisten dabei war, dagegen Krieg zu führen.
Gegen die scharfen Vertragsbedingungen.
Demnach fallen der Großteil Thrakiens mit Edirne und die Küste entlang der Ägäis an Griechenland. Urfa, Mardin an Frankreich und Westanatolien an Italien. Ostanatolien wird unter den neu zu gründenden Staaten Armenien und Kurdistan aufgeteilt.
Konstantinopel wird unter internationale Verwaltung gestellt. Frankreich und England teilten die Gebiete, die heute Irak, Syrien, Jordanien, Libanon und Israel heißen, untereinander auf. Vatanim Sensin ist eine der zahlreichen Fernsehserien mit historischem Hintergrund, die in den letzten 10 Jahren in der Türkei produziert wurden. Schauplatz der Familiensaga in 59 Folgen ist das von den Griechen 1919 besetzte Smyrna oder Izmir. Im Zentrum steht die frei erfundene Liebesgeschichte zwischen der türkischen Widerstandskämpferin Hilal und dem griechischen Offizier Leonidas. Die Szene in Sèvres allerdings entspricht mehr oder weniger den historischen Tatsachen. In der Türkei ist der Vertrag bis heute Schulstoff.
There was a war and then afterwards Sèvres Treaty was a disaster for us.
Was wir damals gelernt haben? Es gab einen Krieg und Sèvres war eine Katastrophe für uns.
Erinnern sich Belma Badat und ihr Mann, der armenische Kabarettist und Publizist Heiko Badat, an ihren Geschichtsunterricht.
And after hero came, Mustafa Kemal came and he saved our country.
Und dann hat Atatürk unser Land gerettet und jetzt haben wir eine wunderschöne freie Heimat, errichtet auf den Gräbern der Armenier.
Freedom, Turkish country, on the Armenian grave.
Den Vertrag von Sèvres.
Also das lernt jedes Kind in der Schule in der Türkei als Schreckensbild.
Sèvres-Syndrom, erklärt Elinor Morak.
Wird heute in der Politikwissenschaft verwendet, um eben diese Vorstellung zu bezeichnen, dass die damals die Großmächte und heute eben der Westen oder auch einfach alle anderen Länder sozusagen nur darauf warten, Anatolien unter sich aufzuteilen. Das ist diese Vorstellung, die bis heute von weiten Teilen der nationalkonservativen und der nationalistischen Kräfte geteilt wird. Und wenn man sich den Vertrag von Sèvres anguckt, kann man sagen, naja, die haben ja recht gehabt. Da gab es ja tatsächlich den Versuch, das Land aufzuteilen. Was dabei immer vergessen wird, ist, er war sowieso schon nicht durchsetzbar, als er unterschrieben wurde.
Franzosen und Briten waren kriegsmüde. Und in Ankara organisiert Atatürk mit den Resten der osmanischen Truppen den Widerstand. 9 Tage nach der Unterzeichnung erklärt die Große Nationalversammlung alle, die im Kronrat des Sultans für den Vertrag gestimmt hatten, zu Hochverrätern. 2 Jahre später setzte dasselbe Parlament den letzten Sultan Vahedin ab, rückwirkend zum Jahr 1920.
Any revolutionary regime, Kemalist also.
Noch jedes revolutionäre Regime hat behauptet, mit der Vergangenheit komplett zu brechen. Und viele Wissenschaftler haben das in diesem Fall jahrelang geglaubt.
Auch der türkisch-kurdische Historiker Yektam Türkilmaz kennt die Erzählung vom Trauma Sèvres und dem revolutionären Befreier Atatürk. Dessen türkische Republik verstand sich als bewusstes Gegenmodell zum osmanischen Vielvölkerstaat mit dem Sultan an der Spitze, der auch als Kalif, als geistliches Oberhaupt aller Muslime regierte. Bewusst brach Kemal Mustafa, genannt Atatürk, Vater der Türken, mit Traditionen. Die Einführung des lateinischen Alphabets, das Verbot des Fes. Bis heute oft zitierte Beispiele der rasanten Modernisierungskampagne. Aber, so Yektan Türkilmaz,
there is the story that the Kemalists want us to hear.
Das ist die Geschichte, wie sie uns die Kemalisten weismachen wollen. Aber ich glaube, die Kontinuitäten zwischen Osmanischem Reich und Republik sind bedeutender, als meist angenommen wird.
Are much more significant than we tend to think they are.
Kapitel 2: Die untoten Geister des erhabenen Staates.
Der Osmanismus ist nie verschwunden, sagt Yektan Türkilmaz. Der Historiker forscht zum Völkermord an den Armeniern und zum späten Osmanischen Reich. Er lehrte an der Duke University in den USA. Jetzt lebt er in Berlin. Osmanismus. Der Begriff führt zurück in die Offizierscasinos und Salons des erhabenen Staats im 19. Jahrhundert. Mustafa Kemal war nicht der erste Reformer.
The Ottomanism, it's a concept that came out when the empire was dissolving.
Der sogenannte Osmanismus entsteht als Idee zur Rettung des Reichs, als sich der Staat aufzulösen beginnt.
Basically came out as an idea to save the empire.
Im 19. Jahrhundert fordern immer mehr osmanische Provinzen auf dem Balkan politische Eigenständigkeit. Die Griechen hatten 1830 ihre Unabhängigkeit erlangt. 1878 folgte Bulgarien, 1881 Rumänien, 1882 Serbien. Zwar gehören noch große Teile des heutigen Griechenlands, Thrakien und Mazedonien zum Osmanischen Reich, aber auch hier untergraben Unabhängigkeitsbewegungen die Autorität des Devlet Aliyeh, des erhabenen Staats. Jahrhundertelang regelte das Millet-System die Rechte und Pflichten der christlichen und jüdischen Minderheiten. Millet lässt sich mit Religionsgemeinschaft übersetzen. So gab es ein orthodoxes Millet mit dem griechisch-orthodoxen Patriarchen von Konstantinopel und ein armenisches mit dem armenischen Patriarchen als Oberhaupt. Innerhalb ihres Millet genossen Juden und Christen eine gewisse Eigenständigkeit. Dafür mussten sie höhere Steuern zahlen und waren vom Staats- und Militärdienst ausgeschlossen. Im 19. Jahrhundert wächst die Kritik am alten Millet-System und die Oppositionsbewegung der Jungtürken propagiert die Idee einer osmanischen Bürgeridentität.
Alle gleich vor dem Gesetz und vereint.
So it is the idea that like, you know, we should all be equal and together.
Tanzimat wird die Epoche der Reformen im Osmanischen Reich genannt, die schrittweise bis zur Verfassung von 1876 allen Untertanen des Sultans gleiche Rechte garantierte. Auch wenn der Padischah Abdülhamid II. Die Verfassung wenig später wieder außer Kraft setzte, von ihm wird später noch ausführlich die Rede sein, die Idee von der osmanischen inklusiven Identität bleibt trotzdem lebendig. 30 Jahre lang, bis 1908 die Jungtürken den autoritären Sultan durch einen willfährigen Nachfolger austauschen und die Verfassung wieder in Kraft setzen. Im neu gewählten Parlament sitzen griechische, armenische und jüdische Abgeordnete gleichberechtigt neben ihren muslimischen Kollegen.
From 1908 to 1912,
von 1908 bis 1912 bedeutete Osmanismus,
which ignores
religiöse und ethnische Unterschiede spielen keine Rolle.
Linguistic, ethnic difference.
Der Historiker Yektan Türgilmaz hat Tondokumente aus der Zeit gesammelt. Auf einer Schellackplatte von 1909 lässt der Tenor Ibrahim Efendi das Vaterland und die Armee hochleben. Wir sind Osmanen reinster Gesinnung. Osmanischer Verfassungspatriotismus. Auch der junge Arzt und Politiker Riza Tevfik sitzt im neuen Parlament. 11 Jahre nach der Schallplattenaufnahme wird er in Sèvres mit seiner Unterschrift das Ende des Osmanischen Reichs besiegeln. Dazwischen liegt der verlorene Erste Weltkrieg und der Völkermord an den Armeniern, angeordnet, ausgerechnet von den Jungtürken, die wenige Jahre zuvor noch eine inklusive osmanische Identität beschworen hatten. Im April 1920 war in Ankara wieder ein Parlament zusammengetreten. Die große Nationalversammlung, einberufen von Atatürk.
Ein großer Unterschied zum Parlament von 1909 fällt sofort auf. Das Fehlen der christlichen und vieler jüdischer Abgeordnete. Multiethnisch war die Versammlung aber trotzdem, mit Vertretern unterschiedlicher Gruppen, Arabern, Kurden, Tscherkessen.
Der Osmanismus als Schirm, unter dem viele Ethnien Platz finden, lebte fort. Allerdings mit Einschränkungen.
Die kemalistische Lesart des Osmanismus bringt immer noch unterschiedliche Gruppen zusammen. Aber jetzt ist der gemeinsame Nenner der Islam, genauer der Islam der Sunni-Muslims. Statt von türkischem Nationalismus sollte man lieber von Sunni-Nationalismus sprechen. Immer noch pluralistisch, aber für Christen oder Juden gab es keinen Platz mehr.
And after hero came, Mustafa Kemal came and he saved our country. Yeah. He fought all the world again and now we have a wonderful freedom Turkish country on the Armenian grave.
Der Kabarettist Heiko Badat meinte das nicht nur im übertragenen Sinn. Auch wenn Atatürk keine Verantwortung am Völkermord trug, die junge Republik profitierte von den Folgen der tödlichen Vertreibung.
Die Republik, die nach dem Völkermord gegründet wurde, hat alles behalten, was früher den Armeniern gehört hatte. Das war der Grundstock für das Vermögen der jungen Republik.
Also am Ende des Krieges kommen die Überlebenden zurück.
Die Historikerin Elinor Morak.
Und es sind je nach Region unterschiedlich viele. Und es gibt sofort Konflikte zwischen ihnen und den Leuten, die an ihrer Stelle angesiedelt worden sind. Und es gab natürlich auch jede Menge Leute, die profitiert hatten von dem Völkermord oder eben von der Vertreibung der Griechen, die Firmen übernommen hatten, Land übernommen hatten.
They finished job after it died.
Die Auslöschung der armenischen Bevölkerung hatten die Jungtürken mitten im Ersten Weltkrieg angeordnet. Die neue Regierung in Ankara dachte nicht daran, die wenigen Überlebenden zu entschädigen. Heute leben noch ca. 60.000 Armenier in der Türkei, die meisten von ihnen in Istanbul. Das Trauma des Völkermords sitzt tief. Ja, nicht auffallen, das lernte Heiko Badat schon als kleiner Junge.
in the street, I can't call my mom like Mama. I must say Anne.
Auf der Straße durfte ich nicht Mama zu meiner Mutter sagen, sondern nur türkisch Anne.
I have clothes, but I must put inside in the street. Why? I don't know.
Ich hatte eine Halskette mit einem Kreuz, aber ich musste es unter dem Hemd tragen und wusste nicht warum.
3 Jahre nach der Konferenz von Sèvres wurde auch die zweite große Minderheit, die der Griechen, aus Anatolien vertrieben. Kemal Mustafa Atatürk drängte die griechische Armee erfolgreich zurück. Im September 1922 verließ der letzte griechische Soldat Kleinasien. Und 1923 schlossen die Siegermächte des Ersten Weltkriegs in Lausanne einen neuen Vertrag. Diesmal mit der Regierung in Ankara. Sèvres war zu Makulatur geworden. Die türkische Republik wurde als souveräner Staat anerkannt, mit Grenzen, die im Wesentlichen bis heute gelten. Griechenland und die Türkei vereinbarten einen sogenannten Bevölkerungsaustausch. 500.000 Muslime mussten Griechenland verlassen, 1,5 Millionen orthodoxe Christen die Türkei. Ausschlaggebend war die Religion. So wurden auch türkisch sprechende Christen aus Zentralanatolien vertrieben.
It is difficult to call the system that Kemalists were brought in as secularism.
Es fällt schwer, das kemalistische Staatsverständnis säkular zu nennen, denn säkular legt ein Desinteresse des Staates an der Religion nahe. Aber dieser Staat interessiert sich sehr für die Religion, so sehr, dass er bestimmt, wer an ihrer Spitze steht.
This state network is very much interested actually in religion, in making sure who's at the top,
sagt der Historiker Yekten Türkyilmaz. An diesem Punkt unterscheidet sich die türkische Republik nicht vom osmanischen Staat. Der Sultan vereinte in seiner Person weltliche wie geistliche Autorität. Als Kalif, als Stellvertreter des Propheten Mohammed, nahm er für sich in Anspruch, der gesamten Umma, der Gemeinschaft aller muslimischen Gläubigen, vorzustehen. Auf diesen Anspruch verzichtete zwar die türkische Regierung, aber sie duldete auch keine andere geistliche Autorität neben sich. Nachdem das Parlament den letzten Sultan 1922 abgesetzt hatte, wählten die Abgeordneten seinen Cousin zum Kalifen, nur um ihn 2 Jahre später wieder abzuwählen.
So, yes, Caliph is gone.
Das Kalifat haben die Kemalisten zwar abgeschafft und sie haben sich auch gegen bestimmte religiöse Eliten gestellt, aber das heißt nicht, dass sie nicht eine neue religiöse Elite nach eigenem Gutdünken etablieren wollten.
Fortan unterstanden die Imame dem Ministerium für Religion. Der Gebetsruf erklang ab den 30er Jahren auf Türkisch statt auf Arabisch.
Ich meine, es war längst nicht die erste dieser säkularisierenden Reformen, aber mit Sicherheit extrem unpopulär unter den Gläubigen.
Auch im Osmanischen Reich bestimmte der Staat über die Religion. Nur berief er sich dabei auf die Autorität des Sultans als Kalifen, als religiöses Oberhaupt. Der neue weltliche Staat maßte sich an, in Religionsangelegenheiten zu bestimmen, ohne eigene religiöse Legitimation. Das war der eigentliche Bruch mit der Tradition, so Elinor Morak.
Kapitel 3: Ankara wird wieder fromm.
Hundert Jahre nach Sèvres und 100 Jahre nach der ersten Sitzung der großen Nationalversammlung in der anatolischen Provinzstadt Ankara ist die türkische Republik immer frommer geworden und das Osmanische Reich mit seinem Staatsislam vom Antimodell zum Vorbild.
Also es gibt schon lange, seit den 40er, 50er Jahren, diese Bewegung, die man Türk-Islam-Synthese nennt, also der Versuch, eben Islam und türkischen Nationalismus zusammenzubringen.
Ganz so wie die osmanisch-islamische Synthese. Dass seit den 50er Jahren wieder von den Minaretten auf Arabisch zum Gebet gerufen wird, ist der hörbarste Beleg dieser Entwicklung. Aus den Lautsprechern der Şehitlik-Moschee in Berlin ertönt er in selten guter Qualität. Die Moschee wurde vor wenigen Jahren von der staatlichen Religionsbehörde in Auftrag gegeben, ganz im Stil osmanischer Bauten, genau wie das Verwaltungsgebäude daneben. Hier hängt über dem Schreibtisch des Vorstands kein Bild Atatürks, sondern das osmanische Wappen. Ihren Namen Şehitlik, Märtyrer, hat die Moschee von Angehörigen der osmanischen Armee, die hier begraben liegen. Darunter zwei jungtürkischen Politikern, die maßgeblich am Völkermord an den Armeniern beteiligt waren und hier in Berlin von armenischen Terroristen ermordet wurden. Was in den 50er Jahren unter Ministerpräsident Menderes mit dem Gebetsruf begann, gewinnt seit den 80er Jahren immer mehr an Bedeutung. Unter Präsident General Evren wurde damals islamischer Religionsunterricht wieder Pflichtfach. Atatürk hatte den Islam aus der politischen Arena verbannen wollen. Jetzt zogen islamistische Politiker in das Parlament ein. 1996 wurde Necmettin Erbakan von der Wohlfahrtspartei zum Ministerpräsidenten gewählt. Seine islamistische Partei wurde verboten. Als eine ihrer Nachfolgeorganisationen wurde 2001 die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, kurz AKP, gegründet. Ihr Vorsitzender hieß Recep Tayyip Erdogan. Der heutige Präsident verteidigt die glorreiche Geschichte des Osmanischen Reichs oft und gerne.
Birileri inatla bizi köklerimizden, kadim değerlerimizden koparmaya gayret ediyor.
Es gibt Leute, die uns unserer Vergangenheit entfremden und uns von den eigenen Wurzeln trennen wollen,
sagte der Präsident vor 2 Jahren anlässlich eines Festakts zum 100. Todestag von Sultan Abdülhamid II. Im Istanbuler Yildiz-Palast.
İçinde ana muhalefet partisinin başındaki zatın da olduğu bir çevre.
Und die Opposition erklärt, dass man der Republik nur treu sein kann, wenn man die eigenen Wurzeln zum Feind macht.
Cumhuriyete bağlılık kriteri olarak
aber
halen
wir sollten uns unsere Geschichte wieder aneignen.
Ecdat düşmanlığını esas alıyor.
Besonders die Kapitel der osmanischen Geschichte, die zu Erdogans Bild vom islamischen Staat passen.
Seçici bir anlayışla yaklaşanlardan da olamayız.
Wir können uns unsere Geschichte nicht nach Bedarf auswählen. Das wäre Verrat.
Belli dönemleri
behauptet der Präsident, was ihn allerdings nicht daran hindert, sehr genau auszuwählen.
Ve milletine yapabileceği en büyük ihanettir.
In seinem Bild vom Osmanischen Reich fehlen die Modernisierungsbestrebungen Anfang des 19. Jahrhunderts genauso wie die erste osmanische Verfassung von 1876. Sein Vorbild ist Abdülhamid II., der die Konstitution wenig später wieder aussetzte und das Parlament auflöste und 30 Jahre autokratisch herrschte, bis er von den Jungtürken abgesetzt wurde. Für Erdogan trotzdem der größte aller 36 osmanischen Herrscher.
25 yıl önce daha henüz türbede kapalıyken ziyarete.
In einem meiner Seminare an der Universität verglichen wir Abdülhamid wegen seiner guten Regierung mit einem der großen römischen Kaiser.
Son Roma imparatoru diye nitelemiştik.
Sekundierte ihm İlber Ortaylı, einer der bekanntesten Historiker der Türkei, auf derselben Veranstaltung. Eine Deutung, die zumindest ergänzungsbedürftig ist, sagt Ortalis Kollegin Elinor Morak.
Und er ist eine ganz kontroverse Figur, schon immer gewesen, weil er einerseits zugegebenermaßen es geschafft hat, während dieser 30 Jahre weitgehend weitere territoriale Verluste zu vermeiden und andererseits das aber eben mit eiserner Hand gemacht hat. Also es gibt in seiner Regierungszeit dann zunehmend Spitzelsystem, Geheimpolizei, Oppositionelle werden entweder ins Gefängnis gesteckt oder ins Exil geschickt. Und auch ziemlich umfangreiche Armenier-Massaker in den späten 1890er Jahren. Das heißt, er wird oft als der rote Sultan bezeichnet, im Sinne von der, an dessen Händen so viel Blut klebt.
Warum Erdogan gerade Abdülhamid zum Vorbild wählt, er beantwortet die Frage selbst.
Gott sei Dank, dass unsere Nation solch eine Geschichte schreiben konnte.
Und dann bedankt sich der Präsident für eine Produktion des türkischen Staatsfernsehens.
Çok çok teşekkür ediyorum.
Danke für die Serie Peytat Abdülhamid, die bereits in viele Sprachen synchronisiert wird.
Die Serie Peytat Abdülhamid läuft seit 3 Jahren auf TRT, dem türkischen Staatsfernsehen. Schon in Folge 1 wird klar, welche Art von Geschichte hier erzählt wird. Audienz im Yilmaz-Palast. Sultan Abdülhamid Steht siegreich Gottes Segen auf deinen Wegen, skandiert die Leibwache zum Auftritt des Herrschers. Szenenwechsel vom Film Istanbul zum Film Wien in das Haus von Theodor Herzl.
Tabii sadece benim için değil, bütün Yahudi kardeşlerimizin hayali gerçek olacak.
Der hält seinen eigenen Vater im Keller gefangen und faselt etwas vom jüdischen Staat, vom Euphrat bis zum Nil und davon, die Eisenbahn, die der fromme Sultan für die Pilgerfahrt nach Mekka plant, zu entführen. Geschichte als Propagandamärchen, das vor allem einem Zweck dient: Abdülhamid
als positive Figur aufzubauen, weil er eben ein starker Herrscher war und weil er das Reich zusammengehalten hat. Und diese Serie Pajetacht Abdülhamid tut es auf unsäglich plumpe antisemitische Art und Weise, antisemitische und antiarmenische Weise.
Die Feinde lauern nicht nur im Ausland, sondern auch im Palast selbst. Am Frühstückstisch erklärt der Sultan seinem Sohn, warum er wieder einmal eine Zeitung verboten hat. Es gehe ihm nicht um Kritik an seiner Person, sondern um die Untergrabung der staatlichen Ordnung und des Kalifats. Hier spricht der osmanische Herrscher, den der Präsident der Republik den Größten nennt und als Vorbild preist.
Ja, it's a very typical Erdogan type of automation.
Osmanisierung der Gesellschaft, typisch für Erdogan,
sagt der ehemalige Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet, Can Dündar. Seit 4 Jahren wohnt er in Berlin. In der Türkei erwartet ihn eine mehrjährige Haftstrafe wegen Präsidentenbeleidigung. Er hatte über Korruptionsvorwürfe gegen Erdogans Sohn berichtet und über Munitionslieferungen des türkischen Geheimdienstes an islamistische Milizen in Syrien. Aber die väterliche Standpauke des Fernsehsultans ist nicht die einzige Parallele zur Türkei von heute.
I haven't missed even one episode.
Keine Folge der Serie lässt sich Historiker Yektan Türkyılmaz entgehen.
Instead of reading Turkish papers, you can watch Pajtacht Abdülhamid.
Statt türkische Zeitungen zu lesen, kann man genauso gut die Folgen von Pajtacht Abdülhamid sehen. Es geht nur um die aktuelle Politik. Die Serie könnte nicht weniger von Abdülhamid handeln und nicht mehr von Erdogan.
1905 verübten armenische Attentäter auf den Sultan einen Anschlag. Aus Rache für Massaker an den Armeniern. Der Anschlag misslang. In der Serie richtet die Palastgarde die Waffen gegen ihren Herrn, angestiftet vom armenischen Patriarchen.
Diese Szene muss man letztendlich als Allegorie auf den Putsch von 2016 lesen, dass sich das Militär gegen den Sultan oder eben gegen Erdogan gewendet hat.
Und im Frühjahr dieses Jahres drohte dem Reich Abdülhamids eine ganz neue Gefahr. In Folge 115 befiehlt eine hasserfüllte Madame Blavatsky, mit der historischen Esoterikerin teilt die Serienfigur nur ihr exzentrisches Auftreten. Es ist Zeit, den Virus freizusetzen. Pajtacht Abdülhamid ist nicht die einzige Serie mit osmanischen Helden. In den 2010er Jahren verfolgten Millionen Zuschauer in 45 Ländern den Aufstieg Süleymans des Prächtigen in der Fernsehserie Muhteşem Yüzyıl, zu Deutsch Das prächtige Jahrhundert. Erregten sich traditionsbewusste Muslime damals noch über die Dekolletés im Harem und über einen weintrinkenden Padischa, führen die aktuellen Seriensultane ein mustergültiges Leben. Das gilt für den letzten Autokraten auf dem osmanischen Thron wie für den allerersten. Auf dem internationalen Markt bis nach Indonesien noch erfolgreicher als Pajtacht ist die Serie Dirliş Ertuğrul, Auferstehung Ertuğrul, über den legendären Urahn der Osmanen im 13. Jahrhundert. Sein Sohn Osman gab der Dynastie ihren Namen. Dirliş Ertuğrul ist eine Art Muslim Game of Thrones und ein weltweiter Erfolg.
There are countless historical fiction series out there, but this one is centered in the Muslim world.
It's nice to be the heroes.
Wie schön, endlich mal Muslime als positive Helden zu sehen, freut sich eine Muslima mit Kopftuch in einem Werbeclip zur Serie. Wir bringen Gerechtigkeit bis in jeden Winkel der Erde, verkündet der Film Ur-Osmane. Und weder böse Kreuzritter noch Byzantiner noch intrigante Widersacher im eigenen Lager können ihn dabei aufhalten. Die osmanische Geschichte als Exportschlager und Ablenkungsmanöver.
Stolz auf die Vergangenheit, um das Versagen von heute zu kompensieren.
today's failures.
So erklärt der Journalist Can Dündar die Begeisterung der türkischen Regierungsseite für die Sultane. Die einstige Größe des erhabenen Staats liefert dazu auch noch die Begründung für die, so Dündar, abenteuerliche Außenpolitik Ankaras.
And diplomatically, it's a kind of adventurism.
Diplomatie als Abenteuer. Die Regierung will in den Ländern, die früher unter osmanischer Kontrolle standen, Einfluss gewinnen und dominieren. Wenn sie nicht einmarschieren können, dann wenigstens indirekt.
The parts of the world which used to be under the Ottoman rule.
Now Turkey makes expansionist claims.
Die Türkei erhebt Gebietsansprüche gegenüber Armenien, dem Irak, Syrien, Griechenland, Zypern und beruft sich dabei auf das osmanische Erbe.
Armenia against Iraq, Syria, Greece, Cyprus.
Wobei Erdogans politischen Zielen im Ausland vermutlich weitaus weniger Erfolg beschieden sein werden als den von ihm so sehr geliebten historischen Serien. Im Inland allerdings konnte die AKP erst vor kurzem einen Sieg von hohem politischem Wert verbuchen.
Im Tauziehen zwischen osmanischer, islamischer Vergangenheit und der säkularen Republik von heute.
Die Hagia Sophia, Wahrzeichen und Touristenmagnet mit immerhin 3,7 Millionen Besuchern im vergangenen Jahr, wird wieder Moschee.
He was clever enough to put the issue.
Er war klug, die Hagia Sophia während der Wirtschaftskrise auf die Tagesordnung zu setzen. Ein nützliches Werkzeug, um für das Osmanische Reich und gegen die christliche Welt Stimmung zu machen.
Und gegen den Vater der Republik. 1934 hatte Atatürk die Hagia Sophia zum Museum erklärt. Der Eroberer Konstantinopels, Mehmet Fatih, hatte den gewaltigen Kirchenbau 1453 zur Moschee umgewidmet, so wie am letzten Freitag Präsident Erdogan. Vor so viel Symbolpolitik verstummten selbst die oppositionellen Sozialdemokraten von der CHP, die ansonsten gerne auf ihr kemalistisches Erbe pochen.
So, and with this step,
ein kluger Schachzug, mit der er sich die Unterstützung der Oppositionsparteien holte. Selbst die Sozialdemokraten halten still, weil sie den Gefühlen von Muslimen nicht zu nahe treten wollen. Und der CHP-Gegenkandidat zu Erdogan bei den Präsidentschaftswahlen, Muharrem İnce, hatte angekündigt, am Freitag in der Hagia Sophia mitzubeten.
Das war am 24. Juli, dem Jahrestag des Vertrags von Lausanne. Das Abkommen revidierte den Friedensschluss von Sèvres. Noch heute sind Plätze und Straßen in der Türkei nach ihm benannt. Ein Erfolg für die junge Republik. 2 Millionen Menschen in Griechenland und der Türkei verloren damals ihre Heimat. Aber Atatürk erreichte die Anerkennung der Grenzen der Türkei, wie sie bis heute bestehen. Erdogan hat in den letzten Jahren immer wieder eine Revision eingefordert und Ansprüche erhoben. Auf griechische Inseln und Mosul im kurdischen Teil Iraks. Gebiete, die einmal zum Osmanischen Reich gehörten. Der Traum vom erhabenen Staat. Für den Präsidenten Erdogan ist er noch lange nicht ausgeträumt. Und für viele seiner Landsleute ist er mittlerweile zum Albtraum geworden. Kritische Journalisten, Politiker, Wissenschaftler oder Künstler, die ihre wirtschaftliche Existenz verloren haben, im Gefängnis sitzen oder ins Exil getrieben wurden. Wie etwa der Kabarettist Heiko Badat, der Historiker Yektan Türk Yilmaz oder der Journalist Can Dündar.
Heute kommen sich viele Türken im Exil wie die verbannten oppositionellen Jungtürken vor und Erdogan kommt ihnen wie Sultan Abdülhamid vor. Die Geschichte wiederholt sich.
Auch für Riza Tevik, dem Mitunterzeichner des Vertrags von Sèvres. Er überwarf sich mit den Jungtürken. Die Massaker an den Armeniern verurteilte Tevik. Aber auch die junge Republik bot dem Liberalen keine politische Heimat. Er lehnte Atatürks Nationalismus ab und wurde verbannt. Im Exil schrieb er Gedichte. Eines trägt den Titel Ucun Kuşlar. Fliegt ihr Vögel dahin, wo ich geboren wurde. In den 80er Jahren wurde es vom Sänger Ahmet Kaya vertont. Auch er ein Türke im Exil.
Fliegt, Vögel, fliegt. Es gibt keine Treue. Kein Echo wirft mein Rufen zurück. Kalt ist die Asche an diesem Feuerplatz.
Uçun kuşlar, uçun, doğdum yere.
Uçun kuşlar uçun doğdum yere. Şimdi dağlarımda mor sümbül vardır.
Der Vertrag von Sèvres, das Ende des Osmanischen Reiches vor 100 Jahren. Ein Feature von Gerd Brendel. Es sprach Tonio Arango, Regie Giuseppe Maio, Ton Jan Fraune und die Redaktion hatten Martin Hartwig und Winfried Sträter.